In der fünften Folge unseres Podcasts Wohin mit Abraham wenden wir uns den Auswirkungen großer politischer Umbrüche auf den Welthandel zu. Bedeutet globaler Handel auch weiterhin globales Handeln? Oder sind diese Zeiten vorbei? Die Unterzeichnerstaaten der Abraham Accords hatten bereits die grundlegenden geopolitischen Verschiebungen, die eine konsequente Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien mit sich ziehen, vorhergesehen. Wer technologischer Vorreiter ist, bestimmt auch die politische Agenda unter dem Klimadruck in dieser Region. Es wurde damit ein rasanter Wettlauf um Entwicklung, Bereitstellung und den Transport erneuerbarer Energien entfacht. Bewährte Bündnisse etwa zwischen Saudi-Arabien und den USA mit dem Deal Öllieferungen gegen Militärschutz sind obsolet. Es wächst der Trend zu neuen bilateralen Partnerschaften in dieser Region, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären. Treiber für diese Entwicklung ist zum einen der immer größere Klimadruck, zum anderen die Option der Erschließung neuer, rentabler Geschäftsfelder. Wer wird diesen Wettlauf gewinnen? Gerät Europa da zwischen den USA und China unter die Räder? Was muss Europa und speziell Deutschland technologisch und geopolitisch leisten, um nicht den Anschluss zu verlieren? Der 7. Oktober, vom Angriff der Hamas bis zur Gegenwehr der Israelis in Form der Invasion in den Gazastreifen und der Bombardierung des Libanon, stellen den Welthandel vor große geopolitische Herausforderungen. Die Räder fragen sich, sind die Schifffahrtsstraßen durch den Suezkanal oder die Straße von Hormus noch befahrbar? Welche Friktionen sind zu erwarten, wenn der Krieg sich auf den Iran ausweiten sollte? Was bedeutet das für die Energiepreise auf dem Weltmarkt? Eine weitere zentrale Frage tut sich auf. Wird durch die gegenwärtigen kriegerischen Auseinandersetzungen der Nahostregion die Transformation hin zu den erneuerbaren Energien zurückgeworfen? Wie ist Nachhaltigkeit nun zu denken? Und dies alles natürlich vor dem Hintergrund unfassbaren menschlichen Leids und großer gesellschaftlicher und sozialer Risse. Über die Auswirkungen auf den Welthandel und die andauernden geopolitischen Spannungen sprechen wir heute mit der Biotechnologin und Verfahrenstechnikerin Dr. Sarah Beate Hintermeier, die heute die Abteilung für Global Strategy des weltweit agierenden Chemieunternehmen Evonik führt. Ihre These? Global denkende Unternehmen müssen künftig geopolitische Ereignisse mit einkalkulieren. In einer Welt, in der die etablierten Handelsregime an Durchsetzungskraft verlieren. Ihr Gesprächspartner ist Volker Galke. Er ist Vorstandsmitglied und Managing Director des Schweizer Schiffsmotorenherstellers Winterthur Gas und Diesel. Er ist für das Geschäft im Golf und den Nahen Osten zuständig und er ist ein wahrer Zukunftspionier auf dem Gebiet der Dekarbonisierung des Seeverkehrs. Er plädiert dafür, Unternehmen, die grüne Technologien vorantreiben, global zu fördern und die weitere Nutzung fossiler Energien zu bepreisen. Mit ihm sprechen wir darüber, wie sich dies umsetzen lässt, ohne eine globale Instanz mit genügend Macht, Regulationen durchzusetzen. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich, Frau Hintermeier und Herr Galke, zu dieser Ausgabe unseres Podcasts Wohin mit Abraham. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mit Ihnen beiden, die ich jetzt mal als Praktiker und Praktikerinnen bezeichnen würde, sprechen kann. Wir sprechen heute Ende September 2024 und die Region, die wir hier bei diesem Podcast in den Blick nehmen, steht ja vor einer neuen Form der Eskalation oder befindet sich inmitten dieser neuen Form der Eskalation. Bisher haben wir immer natürlich sehr stark hier die Folgen des 7. Oktober und den Krieg in Gaza behandelt. Und seit jetzt gut einer Woche sehen wir natürlich die wachsende Eskalation zwischen Israel und dem Libanon. Eine noch ungewissere Zeit steht uns bevor. Und deswegen, Herr Galke, wie können wir uns das bei Ihnen dann eigentlich vorstellen in Ihrem Unternehmen? Sie sind ja auch zuständig für diese Region in Ihrem Unternehmen. Was hat sich da in den letzten Tagen eigentlich getan? Worüber sprechen Sie dann eigentlich vor dem Hintergrund einer solchen Situation?
Es ist, wir müssen es ein bisschen betrachten, vielleicht von wo wir vom Unternehmen her eigentlich angesiedelt sind und kommen. Wir sind also sehr stark in Entwicklung und Forschung tätig, eben im Bereich der Schiffsmotoren. Und von daher gesehen sind natürlich unsere primären Einflussfaktoren die Schiffsrouten dieser Welt beziehungsweise das Verhalten der Reedereien, der Handelsströme dieser Welt. Und somit ist das Ganze natürlich zeitverzögert. Das heißt also, diesen Umstand, den wir da beobachten, den spüren wir jetzt direkt nicht. Natürlich sehen wir den mit Sorge. Und nicht nur das ist ein Herd, der im Moment Aufmerksamkeit fordert, sondern gibt ja auch noch leider andere in dieser Welt auch. Und dort, wo dann Sanktionen verhängt werden, die treffen uns natürlich dann direkt. Und da sind wir dann auch direkt betroffen. Währenddessen hier, muss ich leider sagen, ist es tatsächlich bei uns im Moment nicht der direkte Fokus. Wir beobachten das alles mit der Lage. Wir versuchen natürlich unsere Geschäftsfelder dementsprechend anzupassen, auszurichten. Wir werden in der Zukunft in der Region wachsen. Das ist bei uns klares Ziel. Aber da wir da in der Zukunft wachsen werden, können wir im Moment sehr gut manövrieren und können uns das sehr gut dann einteilen und ausrichten.
Die Schifffahrt, über die Sie ja jetzt gesprochen haben, die Sie im Grunde genommen vertreten, wie Sie auch beschrieben haben, wo Sie natürlich auch hinschauen müssen, läuft ja 90% dieses Welthandels. Und gerade in dieser Region, die wir da in den Blick nehmen, ist es natürlich dann tatsächlich nicht die erste Situation geopolitischer Spannung, die wir hier beobachten. Und trotzdem fand ich das interessant, dass Sie sagen, die Reedereien, mit denen Sie da arbeiten, haben im Moment noch einigermaßen eine entspannte Sicht auf die Dinge oder sehen da noch keinen großen Handlungsbedarf?
Ja, sagen wir mal so, entspannt ist vielleicht ein falsches Wort dazu. Und Handlungsbedarf sehen wir auch. Die Reedereien, die da jetzt betroffen sind, die sind natürlich sehr, sehr stark betroffen und der Welthandel auch. Das sehen wir auch. Das schlägt sich natürlich auch nieder in den Charterraten, die wir jetzt im Moment im Markt sehen, den Neubaubereich, den wir im Moment sehen. Also das hat natürlich schon auch Einfluss. Und wenn natürlich keiner mehr durch den Suezkanal fahren kann, dann geht Einkommen in Ägypten verloren durch die Suezkanalgebühren. Die Schiffe müssen eine längere Route fahren. Wenn sie die gleichen Warenströme liefern möchten mit einer verlängerten Route, müssen sie mehr Schiffe einsetzen. Das wiederum hat zur Folge, dass mehr Schiffe nachgefragt werden. Das wiederum hat zur Folge, dass die Werften alle in China, Korea und in Japan sehr, sehr volle Auftragsbücher haben. Was weiterhin zur Folge hat, dass die Unternehmen die Charterraten aufrufen, bei den Reedereien ein erhöhtes Einkommen generieren. Der Verbraucher, also wir im Moment, merken das noch nicht, weil die Konsumgüter oder die Güter, die wir verbrauchen, noch nicht den Preis steigen. Ich könnte mir vorstellen, das passiert dann irgendwann die Tage. Aber von daher ist es natürlich schon ein Rieseneinfluss. Im Moment sehen wir, dass in dieser Hinsicht, dass wirklich überall Aktivitäten stattfinden, dass Schiffe nachgefragt werden, Schiffe gebaut werden. Wenn sich eine Reederei im Moment in China um einen Bauplatz bemüht, dann reden wir von 2028, 2029, wann die ersten Bauplätze wieder zur Verfügung stehen. Also von daher gesehen ist es nicht entspannt, die Lage. Sie wird mit wachsamem Auge beobachtet, aber die Warnströme fließen trotzdem weiter in einer Art. Und das wird sich immer anpassen an die Gegebenheiten, die wir da sehen.
Vielen Dank. Ja, Frau Hintermeier, dann ist es vielleicht auch ein guter Hinweis, den wir nochmal bekommen haben. Und natürlich, uns interessiert diese Region ganz besonders, aber Herr Galke hat es gesagt, es gibt große andere Krisenherde, die natürlich die Lage für global operierende Unternehmen da tatsächlich sehr stark beeinflussen. Und es ist ja ganz interessant, dass Sie bei Evonik tatsächlich eine eigene Abteilung dafür auch eingerichtet haben, um sich mit diesen geopolitischen Fragen tatsächlich auch auseinanderzusetzen. Können Sie uns noch mal vielleicht erzählen, wie kam es dazu, zu dieser Entscheidung? Es ist ja auch nicht selbstverständlich, sich das zu leisten als Unternehmen. Und wie blicken Sie dann auf die Situation ganz aktuell?
Also vielleicht erst mal dazu, wie kam es dazu? Ich habe diese Rolle übernommen vor 2 Jahren. Und damals hat sich die Abteilung noch sehr stark mit, ich sag mal, klassischem Business Development beschäftigt. Das heißt, es ging darum zu sehen, welche Opportunitäten wir global in den Regionen sehen. Nach den ganzen Krisen, die wir ja alle auch am eigenen Leib erfahren durften, wurde immer deutlicher, dass Politik Wirtschaft zunehmend beeinflusst. Und aus diesem Need heraus haben wir dann entschieden, den Fokus dieser Abteilung zu verschieben tatsächlich und zu sagen, okay, das ist jetzt in diesen Zeiten, in denen sich die Welt ja doch, muss man sagen, neu ordnet, wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert, damit wir uns strategisch darauf einstellen können. Wie schätzen wir die Situation im Mittleren Osten ein? Also ich möchte mal anfangen, diese ganze Dynamik manche sprechen von De-Risking, in manchen Bereichen kann man, glaube ich, auch schon von Decoupling sprechen, ist getrieben durch eine Rivalität zwischen China und den USA. Und da gibt es Mächte, und dazu zählen die Staaten der Golfregion, die sich versuchen, würde ich sagen, zumindest aktuell, möglichst nicht entscheiden zu müssen zwischen den USA und China. Und das damit entsteht in dieser Region, das passiert auch an anderer Stelle, aber entsteht da eine Region, von der man jetzt als Unternehmen hoffen kann, dass das ein, wie sagt man, Tor wird, in dem man Handel treiben kann in beide Richtungen. Ja. Das ist natürlich bedingt, dass da eine gewisse Stabilität herrscht. Ja, wenn man sich geopolitisch externe Kräfte ansieht, dann gibt es auch eine ganze Reihe Kräfte. Eine hatte der Herr Galke gerade schon angesprochen. Eigentlich sollte Ägypten kein Interesse daran haben, dass es Probleme im Suezkanal gibt, ja, weil das eine große Einkommensquelle ist. Aber auch Staaten wie Indien oder China brauchen Ruhe, weil ein sehr hoher Energiebedarf da ist, der weiterhin mit Öl und Gas aus dem Mittleren Osten gedeckt wird. Ja, und dementsprechend, auch wenn das gerade hochkocht, gibt es auch, und das ist vielleicht die schöne Nachricht, eben Kräfte, die dafür sorgen sollten, dass es hoffentlich, sage ich jetzt mal, nicht noch mehr eskaliert, als es das gerade tut.
Und Sie haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, und das ist auch etwas, was wir hier immer wieder angesprochen haben, dass gerade die Unterzeichnerstaaten der Abraham-Akkords ganz unabhängig auch zum Teil von dieser geopolitischen Fragestellung, beziehungsweise wurde diese auch etwas in den Hintergrund gestellt, natürlich großes Interesse genau daran haben, sich hier neu zu positionieren, tatsächlich als eine Region, die positiv formuliert nach allen Seiten offen ist, die gleichzeitig aber auch die Einflussnahme der typischen großen Mächte versucht, eben genau dadurch zu minimieren. Könnten Sie vielleicht zu diesem Prozess auch noch mal ein wenig mehr sagen? Denn das ist ja auch ein großer Punkt der Abraham-Akkords, ein großer Inhalt dieser Abraham-Akkords gewesen, eine gewisse Selbstständigkeit in der Region auch zu etablieren.
Also ich sag mal, diese Selbstständigkeit, würde ich sagen, gibt es zwei Treiber. Das eine, und ich glaube, das sieht man für den kompletten globalen Süden, ist der Wunsch zu sagen, wir sind wichtig und wir wollen mitreden, was ja auch durchaus verständlich ist. Das andere, glaube ich, kommt ein bisschen aus der Thematik, dass wir mit dem Mittleren Osten quasi den Beginn unserer meistens linearen Wertschöpfungsketten haben. Da wird das Öl und das Gas gefördert. Wir bauen daraus Plastik und weitere Dinge. Und am Ende landet es auf der Deponie. Und das ändert sich ja gerade. So, das heißt, Energie wird regionaler, ja, durch erneuerbare Energien, durch Windkraft, durch Solar. Auch Rohstoffkreisläufe werden zunehmend regionalisiert. Das hat ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Ich möchte nicht mehr so abhängig sein, ich möchte mich de-risken, deshalb mache ich das. So, und damit stülpen sich diese zirkulären Systeme auf diese linearen Wertschöpfungsketten. Und das hat schon begonnen, sich zu verschieben. Und das bedeutet, dass natürlich der Mittlere Osten schauen muss, okay, wie bleibe ich denn weiterhin wichtig? Ja, das ist eine, ich sag mal, sehr langfristige Dynamik, ne, der Aufbau von Wertschöpfungsketten. Ich glaube, die konkretesten Zahlen, die ich kenne, die sind im Bereich Semiconductor. Da spricht man von 10 bis 15 Jahren. Wenn neue Technologien entwickelt werden müssen, dann sind die Zeiträume noch länger. Indien und China werden bis 2060, denke ich, auf jeden Fall viel Öl aus dem Mittleren Osten, also steigende Mengen an Öl noch benötigen. Ja, also das sind lange Dynamiken. Aber von allem, was wir sehen, sind sich die Staaten dort dessen sehr, sehr gut bewusst. Ja, treffen aktuell auch Maßnahmen. Und ich sag mal, eine davon ist die Saudi-Arabiens zu sagen, okay, wir handeln Öl jetzt eben nicht mehr nur noch in Dollar, ja, sondern wir machen das jetzt auch in anderen Währungen. Und das eben, das war der Preis, die Sicherheitsgarantie der USA. So, ja, die hat man, ich sag mal, dagegen eingetauscht. Und das ist natürlich schon eine spannende Entwicklung. Und ich glaube, die können Unternehmen natürlich auch berücksichtigen bei den Entscheidungen, die sie jetzt treffen.
Was sind das dann konkret für Berücksichtigungen, wie Sie das nennen? Wir haben hier auch einmal natürlich darüber gesprochen, dass das Bild, das Sie jetzt zeichnen, etwas dem widerspricht, was wir noch in Erinnerung haben, würde ich sagen, gerade in Deutschland, in Europa, was die etwas verzweifelte Einkaufstour von Robert Habeck war im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine, wo er im Grunde genommen dann losziehen musste und neue Quellen für Öl und Gas auftun musste und man fast das Gefühl hatte, in Deutschland, in Europa ist man eigentlich in einer Situation der totalen Abhängigkeit und nun eben auch von dieser Region.
Ja, also ich glaube, da hat die deutsche Politik in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, einfach große Fehler gemacht. Man hatte ein Geschäftsmodell, das, ich sag mal, für Deutschland hervorragend funktioniert hat. Ich kaufe günstig Gas in Russland und verkaufe unsere Produkte dann in Massen in China. So beides funktioniert nicht mehr. Wir haben uns keine alternativen Lieferanten für Öl oder Gas gesichert. Wir haben es zugelassen, dass die Solarindustrie abgewandert ist. Die Wertschöpfungsketten sind in China. Genau das Gleiche gilt für die Windindustrie. Auch da sind wir eigentlich abhängig, muss man sagen. Maßnahme, die der Herr Habeck getroffen hat, zu sagen, ich finde jetzt schnell einen neuen Gaslieferanten. Der kam ja, also zum einen kam die hier in Deutschland natürlich auch mit dem entsprechenden Diskurs. Zum anderen war das aber tatsächlich ein notwendiger Schritt. Ja, und diese Diversifizierung ist, wenn man jetzt auf Europa blickt, ein deutsches Problem. Frankreich steht einfach besser da, weil es noch Atomkraft gibt. Ja, weil die Atomkraftwerke beispielsweise nicht abgeschaltet wurden. Wie gesagt, das sind Fehler der Vergangenheit und als Industrie, vor allen Dingen energieintensive Industrie, merkt man jetzt diese Fehler halt auch sehr deutlich, weil die, Wettbewerbsvorteile des Standorts Deutschlands nicht mehr die sind, die es waren und damit müssen Geschäftsmodelle angepasst werden. Also der Firmen diesmal nicht von Deutschland.
Ja, ja, und das ist jetzt auch spannend, dass wir hier schon angelangt sind, weil man fast das Gefühl hat, diese Frage des Umbaus der Energiequellen, diese Frage der Dekarbonisierung, all diese Fragen, die ja die Industrie sehr stark betreffen, ist fast in den Hintergrund getreten angesichts dieser vielen Spannungen, vielen Krisen. Aber natürlich, Herr Galke, vielleicht können wir da nochmal auf Ihre Expertise zurückgreifen. Würden Sie, Sie würden vermutlich mir widersprechen, wenn ich sage, dass das in den Hintergrund getreten ist. Denn wenn ich mir zum Beispiel auch bei Ihnen die Aktivitäten anschaue, auch auf Ihrer Webseite, auch alles, was Sie machen, ist das natürlich komplett im Fokus. Und ist das jetzt trotz dieser geopolitischen Lage oder eben wegen dieser geopolitischen Lage? Oder wie würden Sie das bezeichnen als auf Ihrer Prioritätenliste?
Also das Letzte zuerst, und zur Prioritäten ist ganz weit oben. Vielleicht noch einen kurzen Kommentar, komme ich gerne darauf zurück, aber vielleicht noch einen kurzen Kommentar zu den Aussagen von vorhin wegen der Zwecks der Region, dass sie da jetzt in dem Weltmarkt wahrgenommen werden möchte oder wahrgenommen wird und als die eine der stärksten Energieregionen überhaupt ist. Wir merken jetzt also auch, dass dort Tendenzen gehen, nicht nur den Rohstoff Öl und den Rohstoff Gas zu exportieren, sondern dort auch grüne Energie herzustellen. Und das kommt dann auch gleich zu meinem anderen Thema. Wir sehen also ganz klar das Thema Ammoniak, also Wasserstoffförderung dort unten im Kommen. Und es gibt Projekte, was ich das sage, die mit Sicherheit was, das Projekt NEOM, wo wir schon Gespräche führen, wie man mit grünen Treibstoffen eben Energie dort herstellen kann, um die Greenhouse-Gases zu reduzieren. Also da ist was im Kommen. Das sind nicht die einzigen Regionen, die erkannt haben, dass also fossile Energien nicht die weite Zukunft sind. Natürlich stimme ich hier dazu, dass im Moment andere Wirtschaften wie Indien und China so schnell nicht umstellen können. Währenddessen China eine ganz klare Strategie veröffentlicht hat, wie sie grünes Methanol herstellen wollen, um damit die Schifffahrt zu befeuern. Jetzt komme ich da zu dem Thema, die grünen Treibstoffe. Das sehen wir im Markt, also gerade im Schifffahrtshandel. Und 90% des World Trades geht eben über die Schifffahrt, wobei 3% des Greenhouse Gases davon verursacht werden. Da sind wir eigentlich Waisenknabe im Gegensatz zur Landwirtschaft, zur Agriculture. Aber nichtsdestotrotz soll es das nicht freisprechen, dort aktiv zu sein. Und das haben Sie korrekt angesprochen, sind wir. Und die Dekarbonisierung schreitet fort. Es gibt in der IMO eine MEPC, die haben jetzt Ende dieses Monats Sitzung, das ist die 82. Sitzung. Ich hoffe, dass in der nächsten Sitzung, der 83., dann endlich die globalen Regulatorien veröffentlicht werden und beschlossen werden. Denn im Moment ist es so, dass einige Regionen und dort in den Bereichen Dekarbonisierung sehr weit voranschreiten, aber dass sie dann dadurch in Wettbewerbsnachteil sind, das ist eine ganz klare wettbewerbsgetriebene Geschichte. LNG ist im Moment, also Flüssiggas ist im Moment gerade auf dem niedrigsten Preis. Also das heißt also, die ganzen Bestrebungen, die wir gesehen haben in der letzten Zeit, das, was Sie auch auf der Homepage angesprochen haben, unsere Anstrengungen, Ammoniak und Methanol als Treibstoff zur Verfügung für die Motoren zur Verfügung zu stellen, ist wieder umgekehrt und jetzt ist ganz stark wieder LNG im Fokus, was natürlich wieder der eigentlichen Absicht ist, denn das ist ein fossiler Brennstoff und wird CO2 produziert. Also von daher sehen wir eigentlich den Ammoniak das Langfristige, wenn es in die Richtung geht. Wir können gerne noch darüber diskutieren, ob der Verbrenner überhaupt noch eine Zukunft hat. Also gerade in der Großschifffahrt denke ich schon.
Ja, vor allem vielleicht die kurze Zwischenfrage nur aus wirklich absoluter Laiensicht natürlich, weil gerade der Schiffsverkehr ist ja im Grunde genommen tatsächlich der Bad Boy, wenn es um das Thema Klima geht, Ausstoß von CO2, Sie haben es ja angesprochen. Und was Sie natürlich skizzieren, da müssen wir natürlich nochmal näher drauf eingehen, ist es dann tatsächlich möglich, den Schiffsverkehr CO2-neutral auch zu gestalten?
Ja.
Okay.
sonst sähe ich hier an der falschen Stelle, klar. Nein, selbstverständlich. Das ist eine Frage der Zeit und eine Frage der finanziellen Mittel und der Regulatorien. Also die Technologie, sagen wir mal so, wir sind soweit. Unser erster Ammoniakmotor kommt im März, wird der ausgeliefert, also kann er ausgeliefert werden nächsten Jahres und kommt im Juni ins Schiff. Und das Schiff fährt dann, ich sag mal, Dezember nächsten Jahres, Januar 26 auf Ammoniak, auf grünem Ammoniak. Also und dann werden wir sukzessive unser Portfolio mit größeren Motoren ausrüsten. Also das sind dann danach kommen dann große Newcastle Max Bulker, das sagt ihr wahrscheinlich jetzt nicht viel. Das sind relativ große Stückgutfrachter für Eisenerz. Und danach kommen dann die ersten Tanker, die damit ausgerüstet werden. Wir sprechen jetzt zum Thema Ammoniak in Car Carriers. Da sind wir dann wieder bei der Wertschöpfungskette. Die muss natürlich auch betrachtet werden. Nicht nur die Wertschöpfungskette bei der Herstellung von dem Treibstoff, sondern eben auch die Wertschöpfungskette bei der Herstellung der Güter. Und ich glaube, da sind wir noch am Anfang. Ja, viele, viele Bestrebungen gehen in die richtige Richtung, aber wenn ich ein Auto herstelle, dann muss ich wissen, wie nachhaltig ist ein Fahrzeug hergestellt und was da ist der Transport mit dabei. Und wenn ich ein Fahrzeug in China herstelle oder in Japan, das muss nach Europa und dann kann ich da nicht mit Schweröl fahren. Das muss dann natürlich auch klimaneutral passieren. Also ja, ich bin da zuversichtlich, das werden verschiedene Technologien werden. Das ist relativ komplex. Das wird eine Hybridisierung geben in der Großschifffahrt. In der Großschifffahrt wird Elektroantrieb sich nicht durchsetzen im Moment. Sag mal, im Moment heißt bei mir 15, 20 Jahre mindestens. Wir werden da eine Hybridisierung sehen. Die Maschinen, die Verbrennermaschinen werden kleiner werden, gehe ich mal von aus. Und dann werden sich neue Technologien durchsetzen wie Fuel Cells, vielleicht auch auf einem großen VLCC, also einem großen Tanker, der 400 Meter lang ist und 50 Meter breit zum Beispiel. Da könnte man zum Beispiel Solarzellen drauf platzieren, Windenergie. Das muss man alles berücksichtigen beim Energiehaushalt im Schiff. Und da werden wir uns noch spezialisieren und so dann fit für die Zukunft sein.
Was muss denn passieren? Also das ist natürlich das Szenario, das sich sehr, sehr gut anhört. Was muss denn passieren, dass es auch in der jetzigen Situation nicht im Grunde genommen so eine Art Goodwill der Unternehmen ist, genau, sich dafür zu entscheiden? Das ist natürlich wir haben ja allein schon auf der nationalen Ebene das Problem, dass sich das kaum regulieren lässt, beziehungsweise dass es immer mehr auch Widerstand gegen Überregulierung gerade in diesem Bereich gibt. Und erst recht kann man das natürlich auch im Welthandel nicht regulieren. Also was müsste geschehen? Muss es dann wirklich tatsächlich dazu kommen, dass dann irgendwann diese Energiequellen versiegen? Aber es werden ja auch immer wieder neue Ölfelder gefunden. Ja. Also wie genau kommen wir zu diesem Punkt, dass es nicht mehr nur im Grunde genommen so eine Art Gutmenschenentscheidung dann ist?
Ja. Absolut richtig. Also ein bisschen versiegen. Ich glaube, da ist der Mensch leider zu unvernünftig. Und wir sehen das gerade in Katar, wie viel LNG-Trains da jetzt produziert werden beziehungsweise konstruiert werden. Wir haben massive, ich glaube, 100 Schiffe, 100 LNG-Carriers sind jetzt on order, um das LNG zu transportieren. Das heißt, das auch, was wir vorhin gehört haben, das wird immer noch so lange laufen, bis die Ressourcen irgendwann mal versiegen. Um das zu beschleunigen, geht nur eins. Das ist eigentlich wie bei Ihnen und bei mir an der Tankstelle, wenn der Liter 5 Euro kostet, 5 Dollar kostet, dann sieht es schon anders aus. Dann wird sich das Verhalten ändern. Und so wird es auch natürlich in der Weltschifffahrt sein. Das heißt also, ich muss auf einer Seite die Leute, die jetzt oder die Unternehmen, die jetzt zurzeit Goodwill machen und grüne Technologien einsetzen, fördern und belohnen. Währenddessen ich die verbrennen und die Umwelt belasten, muss ich bestrafen. Dann muss ich die sagen wir die Strafzahlungen dafür benutzen, um die Rewards bei den anderen Unternehmen einzusetzen. Das Ganze muss global geregelt sein. Das kann man nicht machen, dass das in der Region für sich alleine macht. National kann man das eventuell, wenn man mal Deutschland betrachtet, mit den Spritpreisen einigermaßen regulieren, staatlich, mit Steuern. Aber weltweit ist es dann halt schon schwierig. Und wir sehen das gerade in den Emissions Controlled Areas, zum Beispiel im Ostseebereich und in Skandinavien ist es ganz klar geregelt. Mittelmeer will man es auch versuchen. Ich meine, das ist, wenn man sich die Anrainerstaaten anschaut im Mittelmeer, dann reden wir über Spanien, Italien, Griechenland, dann Frankreich, Kroatien. Das kann man alles noch diskutieren, aber dann geht es weiter Richtung Osten, dann kommt dann die Türkei und dann weiter runter südlich. Dann sind sie mit Regulierungsdiskussionen schon relativ schwierig unterwegs. Nichtsdestotrotz habe ich volles Vertrauen in die IMO, International Maritime Organization, dass das geregelt wird und dass wir das alles auch überwachen können. Mittlerweile werden Drohnen geflogen, die fliegen über die Schiffe und kontrollieren den Schadstoffausstoß. Schiffe, die in den Hafen reinfahren, werden überwacht von Brücken aus mit Sniffern. Also man kann, wenn man will, kann man das alles überwachen. Wir sehen auch von Satellitenbildern, wo welche Methan Ausstöße sind, irgendwelche irgendwelche Gasquellen, die mal angebohrt wurden und nicht verschlossen werden. Das sieht man überall. Man kann das also wunderbar überwachen. Wir müssen es einfach nur wollen. Und ich bin jetzt da mal positiv unterwegs und sage, dass die IMO das in den nächsten Jahren reguliert und dass dann wirklich global eine Emissionskontrolle und eine Verpflichtung auferlegt wird, dass diejenigen, die grün unterwegs sind, dafür belohnt werden.
Frau Hintermeier, wie schätzen Sie diese Situation ein, gerade auf der globalen Ebene, dass tatsächlich es zu einer so einer Art gemeinsamen Regulierung kommt, jetzt über die IMO, oder ich hatte dann immer auch natürlich an die Welthandelsorganisation gedacht. Was hat die denn eigentlich für Möglichkeiten, so etwas zu regulieren? Und vielleicht auch nochmal diese Frage der Priorisierung auch an Sie. Denn in der Wahrnehmung ist es natürlich so, dass dieses Thema Klimaschutz gerade so weit in den Hintergrund gedrängt wurde, durch natürlich erstmal die Folgen der Corona-Pandemie, wo sowieso etwas in Gang gesetzt wurde, wo im Grunde genommen Aufschwung first. Dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine, was wieder sehr stark auf den Welthandel gedrückt hat. Und jetzt haben wir natürlich viele andere Konfliktherde. Wie schätzen Sie das ein? Wie könnte man tatsächlich zu so einer Art Regulierung kommen oder zu einer gemeinsamen Idee? Denn gerade so etwas wie die Schifffahrt, gerade da, wo Sie natürlich auch unterwegs sind, in den globalen Märkten, braucht es natürlich genau das.
Vielleicht fange ich mal da an, wo kommt das eigentlich her, ne? Also wir haben auf der einen Seite Maßnahmen für den Klimaschutz und auf der anderen Seite die große Frage, wie stellen wir die Energiesicherheit eigentlich sicher? Und in vielen Bereichen überlappt sich das. Ja, und Staaten sprechen in der Regel von etwas, das heißt grüne Transformation. Ja, da geht es irgendwie immer ums Klima und auf der anderen Seite aber irgendwie immer auch darum, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich genug Ressourcen habe, dass ich genug Energie zur Verfügung habe, dass ich unabhängig bin, dass ich abgesichert bin. Und in diesem Spannungsfeld, würde ich mal sagen, bewegen wir uns. Da haben unterschiedliche Staaten unterschiedliche Ausgangssituationen und deshalb unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Ja, ich mache vielleicht ein kurzes Beispiel, bevor ich dann zur WTO komme. Wenn wir uns die USA anschauen, dann haben die günstiges Fracking-Gas im eigenen Land. Ja, die bauen massiv ich sag mal, Windparks aus, Solar wird gebaut in der Geschwindigkeit, da wird mir fast schwindelig. Ja. Die setzen aber auch auf Atomkraft und spielen die gesamte Klaviatur, also sehr technologieoffen. Das Ganze kann günstig finanziert werden und das wird relativ schnell gehen. China, stark abhängig von, ich sag mal, ja, Australien für Kohle, Mittleren Osten für Öl, hat aber, wie ich ja vorhin schon sagte, diese ganzen Wertschöpfungsketten für Solar und Wind, ja, bereits vor Ort und ist damit für die Zukunft super gut positioniert. Und in Europa haben wir kein günstiges Gas mehr. Das ist teuer, strukturell teure Energiepreise natürlich. Wir sind in der Art und Weise, wie wir regulieren, häufig auch nicht so technologieoffen wie andere Regionen dieser Welt. Und damit machen wir es hier in Europa uns die Situation natürlich sehr schwierig, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen das auf internationaler Basis zu lösen, das Thema Klimaschutz, weil es ja irgendwie alle betrifft, wird das, glaube ich, perspektivisch sehr schwierig werden. Die WTO, jetzt weil Sie das als Beispiel genannt haben, ist nicht mehr handlungsfähig. Da fehlen die Richter im obersten Entscheidungsgremium, sage ich jetzt mal. Die sind von den USA schon vor Jahren nicht mehr nachbesetzt worden. Und wir sehen auch immer mehr bilaterale Abkommen zwischen Staaten, dass man das auf größerer Ebene irgendwie umsetzt, ist schwierig. Im Bereich Klima, was für mich irgendwie augenöffnend war, tatsächlich war der letzte COP-Gipfel, wo sich ja dann eigentlich eher die Frage gestellt hat, wie gehen wir damit um, dass der Klimawandel kommt, beziehungsweise ist ja schon da. Ne? Also eigentlich brauchen wir Lösungen, damit umzugehen, weil verhindern mit der Einstellung und den Ambitionen, die dort diskutiert worden, lässt er sich gar nicht mehr. Ja, also es geht darum, wie gehe ich damit um. Das ist natürlich ein schwieriges Bild, ja, was da oder eine schwierige Situation, die ich da zeichne, ja, mit der da umgegangen werden muss. Aber wie Herr Galke gerade sagte, dass die Menschen sagen, okay, ich fange bei mir an und ich ändere mein Verhalten und wir machen das jetzt einmal alle global zusammen. Das, glaube ich, bedarf sehr großen Schmerzen, dass das passiert.
Ja, und gerade bei Unternehmen natürlich, von denen natürlich auch immer sehr, sehr viel erwartet wird, die aber dann trotzdem natürlich auch Aktionärinnen und Aktionären verpflichtet sind, die natürlich auch profitorientiert sind und das eben auch völlig ohne Vorwurf formuliert. Aber das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, das ist doch dann wirklich tatsächlich ein riesiges Dilemma. Wir kommen eigentlich aus einer Zeit des großen Welthandels, sag ich jetzt mal, der 90er Jahre, der frühen 2000er Jahre. Und was sich jetzt abzeichnet, was wir ja auch schon in verschiedenen an verschiedenen Regionen jetzt festgemacht haben, ist eine große Regionalisierung in diesem Bereich, bilaterale Abkommen statt dieser großen internationalen Abkommen, auch im Grunde genommen ganz überraschende Bündnisse, die zum Teil sich ja auch widersprechen. Gerade wenn wir auf den Mittleren Osten gucken, gehen die ja Bündnisse ein mit den unterschiedlichsten Regionen, wo früher wir natürlich gesagt hätten, das widerspricht sich im Grunde genommen. Trotzdem passiert das jetzt auch aus wirtschaftlichen Interessen. Und dann haben wir natürlich so etwas wie den Klimawandel, der eigentlich, wir haben es jetzt gesagt, ja nur noch durch eine internationalen Vereinbarung in den Griff zu bekommen ist. Wo sehen Sie denn dann andere Handlungsbereiche oder vielleicht anders gesprochen, gibt es nicht doch abseits von diesem, ich fange sozusagen bei meinem eigenen Gewissen an, gibt es nicht doch noch andere Pressure Points, die sich da auftun könnten, die vielleicht auch regional zu einem Umdenken führen könnten, die dazu führen könnten, dass es doch Regulierungen geben könnte? Sehen Sie da irgendein Fenster?
Also ich sag mal so, das was ich vorhin schon sagte, ist natürlich ein starker Treiber, die Frage der nationalen Sicherheit und der Situation geschuldet, dass ich mache das jetzt am Beispiel Deutschland, wir hier nicht alle Rohstoffe haben, um eine Batterie bauen zu können. Ja, werden wir anfangen, Batterien zu recyceln. Ja, und weil Energie auch teurer wird, werden wir anfangen, Energie zu sparen. Ja, und in dem Moment, wo ich das tue, tue ich automatisch ja auch was Gutes für die Umwelt. Ja, da bewegt sich schon einiges. Dann haben wir natürlich auch große Märkte. Ja, China, Europa ist ein riesiger Markt, USA. So, und in all diesen drei Märkten sehen wir durchaus, dass Regierungen diese grüne Transformation vorantreiben. Ja, wenn man dann als Firma in diese Märkte verkaufen möchte, ja, dann wird man sich diesen Regulatorien anpassen. So, und dann wird man nachweisen, wie groß ist mein CO2-Rucksack. Ja, wir werden dadurch, dass wir das tun, natürlich die Märkte auch aufspalten. Das wird aber eben dennoch dazu führen, dass es diese Bewegung gibt in diese Richtung. Ja, die wird aber nicht dadurch getrieben sein, dass wir, ich sag mal, nur Gutes tun wollen für die Welt, ja, sondern das ist am Ende dann schon eine wirtschaftliche Komponente, die da, glaube ich, stark treibend sein wird.
Wie ist es eigentlich in Ihrem Unternehmen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Für Evonik, das soll ja auch einmal genannt sein. Wie ist da die Haltung? Vielleicht können wir da nochmal an der Stelle einmal zurückgehen auf die Region des Mittleren Ostens.
Also Bezüglich Nachhaltigkeit bei Evonik, das ist was, das schwingt in allen Entscheidungen, die wir treffen, natürlich mit. Da wurde jetzt gerade eben beispielsweise erst unsere Innovationsstrategie kommuniziert.
Und so da darf ich nur ganz kurz sagen, das war auch wieder sowas, das habe ich gesehen und habe das gleiche Gefühl gehabt wie das, als ich bei Herrn Galke auf der Webseite war. Ich hatte ein Gefühl, dass der Erinnerung, da war ja noch was, da war ja noch dieses Thema Nachhaltigkeit und da auch die Frage, wie kam es dazu, jetzt gerade in dieser Situation, dass das im Fokus ist oder ist der Fokus der Öffentlichkeit hat sich so stark verschoben. Das fand ich sehr interessant.
Ich glaube, das ist einfach ein Trend. Also normalerweise spricht man ja irgendwie vom Trend, wenn es sich etwas Neues ergibt. Deshalb ist das Wort jetzt vielleicht nicht ganz das Richtige. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die in der Vergangenheit gestartet hat und die immer noch valide ist. Und daran richtet man natürlich seine Forschung und seine Entwicklung aus. Ne? Weil wir alle sehen, dass das Veränderung bedeutet, der Klimawandel. Und dass wir die Lösungen, die man dafür braucht, die kann man nicht entwickeln in 10 Jahren, sondern die entwickelt man heute. Ja, und deshalb ist das so ein zentrales Thema. Wir sehen abseits von Regulierungen natürlich von Regierungen, sehen wir auch immer mehr Kunden, die sagen, wir hätten gerne. Ja, und wir würden gerne wissen. Und das ist natürlich auch ein Treiber, der wichtig ist. Ne? Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Da gab es noch eine zweite Frage.
Nein, das war schon tatsächlich die Frage. Ich hatte noch nach der Region speziell gefragt, aber vielleicht können wir das anschließen und Sie antworten dann als erstes, weil das ist dann durchaus für mich oft frappierend, wenn wir über das Thema Sustainability, Klimawandel, Transformation sprechen und in diese Region des Mittleren Ostens, in die Vereinigten Arabischen Emirate blicken, auch nach Saudi-Arabien blicken. Ein großer Wille zur Transformation im Sinne von Innovation. Künstlicher Regen, das Wasser wird aufbereitet, es werden ganze Städte konsumiert, die absolut CO2-neutral funktionieren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das clasht fast im Grunde genommen mit der Haltung in Deutschland, in Europa an dieser Stelle, die sehr stark von dem Verzicht geprägt ist. Also eben von diesem, es wird alles teurer, wir müssen reduzieren, wir müssen, sehen Sie da auch diesen Haltungsclash, wenn es darum geht?
Also ich fange mit dem Haltungsclash an. Ich glaube, was wir hier in Europa erleben, ist geprägt von Verboten. Ja, das wird immer gesagt, okay, das muss, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr und das darf man nicht mehr. In anderen Regionen macht man das anders, da setzt man Anreize. Ja, man sagt, okay, wenn du das tust, dann bekommst du das extra. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht eine sehr europäische Sicht, dass man sagt, das ist alles so reglementiert und verboten und schwierig und streng ist. Im Mittleren Osten glaube ich, hat man sehr gut verstanden, dass wenn man in der Zukunft weiterhin relevant sein will, man sich heute überlegen muss, wie positioniere ich mich da eigentlich? Ne? Was kann ich tun, um wichtig zu sein? Und da werden ganz unterschiedliche Strategien gefahren. Ne? Ich sag mal so, in Dubai, glaube ich, möchte man Finanzmarkt sein. In Katar setzt man, sieht für mich ein bisschen ähnlich aus wie Singapur, auf Hightech, Unis und Sport. Saudi-Arabien, habe ich das Gefühl, möchte gerne ein bisschen sich weiter vom Bohrloch wegentwickeln. Tourismus ist ein Thema. Also man sieht, wie diese Region nach rechts und links irgendwie versucht zu sagen, okay, was kann ich denn noch, wo bin ich denn noch gut, wo ist eigentlich mein USP? Ja? Und da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wie mache ich das denn eigentlich alles nachhaltig? Wie kann ich hier in dieser Region, die ja auch massiv vom Klimawandel betroffen ist, perspektivisch noch leben? Was wir konkret sehen bei uns als relevantes Thema ist das Thema Wasserstoff. Wir verstehen uns als Firma selbst als Enabler für eine Hydrogen Economy. Ja, heißt also, wir bieten Lösungen an, damit so eine Wasserstoffwirtschaft überhaupt entstehen kann. Das heißt, aus Polymere, um Rohre auszukleiden beispielsweise, oder Membranen, um Wasserstoff abzutrennen, aufzureinigen. Ja, das sind Lösungen, wo wir sagen, da können wir irgendwie dabei sein. Und da sprechen wir natürlich auch mit, ich sag mal, nicht Ländern, aber Firmen im Mittleren Osten. Ja.
Ja, Herr Galke, genau. Wie ist es bei Ihnen? Teamverbot oder Team Workaround? Wie sehen Sie da Ihre Position, Ihre Haltung? Wie positionieren Sie sich da, wenn man da diese verschiedenen Philosophien auch in sich trägt als international agierendes Unternehmen?
Ja, Verbot ist natürlich das eine. Also Workaround ist ein anderes Thema wie Incentive. Also ich bin auf der Seite von Incentives und wenn man Verbote ausspricht, dann muss man, wie ich eben schon gesagt habe, dann muss man eben auch, oder man muss sie auch bestrafen, man muss das dann auch durchsetzen können. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und in der Wirtschaft regelt sich eigentlich alles immer, habe ich schon gesagt, es regelt sich dann ganz über den Markt, aber dann kann man sich die Frage stellen, was ist zuerst, Regulierung oder Innovation? Und beides ist, treibt den Markt. Und also eben eine gesunde Mischung wäre meine Präferenz, denn ohne Regulierung geht es leider nun mal nicht. Und das global durchzusetzen ist mit Sicherheit eine Herausforderung, aber ich gebe trotzdem nicht auf, daran zu glauben. Was wir gerade eben noch besprochen hatten mit der Region, gerade mit dem Thema Wasserstoff, also gerade da sehe ich auch in den Ausführungen von den Ländern, man sieht es klar, wie Dubai sich entwickelt hat, weg von einer Seite hin zur anderen. Ob man das mag oder nicht, ist die zweite Frage. Auf Verzicht, weiß ich nicht, sehe ich da in der Region jetzt eher weniger, eher eigentlich das Gegenteil. Aber beim Einzelnen. Aber den Trend sehe ich ganz klar dahingehend, dass es erkannt wurde und dass es eben, wie gesagt, der USP der Länder ist, sag ich mal, Energie, in welcher Form auch immer. Im Moment ist sie halt fossil. Jetzt wird dann die Solarenergie genutzt, um eben dort lokal Wasserstoff herzustellen. Wie kann ich denn Wasserstoff transportieren? Wasserstoff transportiere ich am besten, meiner Meinung nach, als Ammoniak, als Container. Und was brauche ich für Ammoniak zu transportieren? Ich brauche große Ammoniak- oder Gascarrier. Und da sind wir dann wieder bei der Schifffahrt. Also eben, wie gesagt, ein bisschen Verbot, ein bisschen Workaround und dann sag ich mal, einen guten Mix davon könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist ganz wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden, für diesen sehr dann doch positiven Blick auf die Welt und in die Zukunft. Das ist tatsächlich sehr wohltuend und auch sehr inspirierend. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Freude bereitet, dieser Austausch. Auf jeden Fall denke ich, dass es ein großer Beitrag, ein großer Input für unsere Hörerinnen und Hörer ist, auch nochmal diese Perspektive so gehört zu haben. Vielen Dank Ihnen.
Ja, sehr gerne. Schade, schon zu Ende.
Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Gerne wieder.
Und das war die fünfte Folge von Wohin mit Abraham, in der wir über die neuen geopolitischen Herausforderungen für die Wirtschaft, insbesondere den Welthandel, gesprochen haben. Europäische Unternehmen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, wenn sie sich klug aufstellen und geopolitische Entwicklungen in ihre Planungen integrieren. Der Nahe Osten ist hoch interessiert an neuen Lösungen. Es wird aber entscheidend sein, wie sich China und die USA positionieren werden. China benötigt für seinen technologischen Tigersprung hin zu erneuerbarer Energie eine Menge umweltschädlicher fossiler Brennstoffe. Klimaschädlich, klimafreundliche Technologie entwickeln? Ein Widerspruch, der uns auch noch in weiteren Folgen beschäftigen wird. Seien Sie also wieder dabei, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen und es wieder heißt, Wohin mit Abraham? Und bis dahin, kommen Sie gut durch diese Welt.